dieser Europäische Auswärtige Dienst ist sowas wie das Rückgrat des Lissabon-Vertrages. Der Lissabon-Vertrag macht ja die Europäische Union jetzt auch zu einem Militärbündnis. Artikel 43.2 gibt es ja die sogenannte Solidaritätsklausel. Und dieser Europäische Auswärtige Dienst, der nimmt die Bereiche Auswärtiges, Entwicklungspolitik, Militärpolitik und Geheimdienste zusammen. Es sollen 8.000 Mitarbeiter insgesamt in diesem Europäischen Auswärtigen Dienst am Ende arbeiten. Und er soll parallel zu den diplomatischen Diensten der EU-Mitgliedstaaten bestehen. Interessant, und das ist einer der problematischsten Punkte, ist diese Vermischung von auswärtiger Politik und Militärpolitik und Entwicklungspolitik. Der Hintergrund ist relativ einfach. Bisher gibt es im Haushalt der Europäischen Union den sogenannten Europäischen Entwicklungsfonds, der relativ üppig bestellt ist. Und es gibt im Militärbereich, gab es ja schon bisher immer wieder eine Nutzung dieses EU-Entwicklungsfonds. Und was man jetzt machen will, ist quasi eine Umdefinition von Entwicklungshilfe hin zu einer zivil-militärischen Agieren der Europäischen Union. Es wird relativ offen von denjenigen, die diesen Europäischen Auswärtigen Dienst aufbauen, gesagt, es geht um die Durchsetzung von EU-Interessen weltweit und die Interessen der EU-Mitgliedstaaten. Das Interessante dabei ist, dieser Europäische Auswärtige Dienst ist praktisch ein Dienst der Exekutive. Er ist direkt der Catherine Ashton, der Hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik, unterstellt. Das Europäische Parlament hat ausschließlich quasi über das Budgetrecht mitzureden und die einzelstaatlichen Parlamente, so auch der Bundestag, werden lediglich informiert. Das heißt, was wir da bekommen, ist praktisch ein umfangreichen, militärisch durchsetzten auswärtigen Dienst. Das heißt, in Zukunft wird das, wie die Europäische Union weltweit auftritt, immer mehr militärisch durchsetzt sein, und das ist ein Hauptproblem von diesem EAD. Deshalb kann man den im Grunde genommen nur ganz klar ablehnen und sagen, dieser EAD, den darf es nicht geben.
Ja, jetzt haben Sie schon viele Punkte angesprochen, die würde ich nachher im Einzelnen nochmal gerne ansprechen. Aber zunächst ist doch mal zu sagen, die Union bekommt mit dem Auswärtigen Dienst mehr außenpolitische Kohärenz, Effizienz und Führungskraft. Das ist doch ein Fortschritt im Vergleich zum derzeitigen Kompetenzwirrwarr, oder?
Das kommt drauf an. Also ich bin ja jemand, der sagt, dass ich europäische Integration will. Allerdings ist es so, dass vor allem die kleinen Mitgliedstaaten durch diese Konstruktion erstens des Lissabon-Vertrages und zweitens jetzt konkret dieses Europäischen Auswärtigen Dienstes sehr nach hinten gedrängt werden, weil natürlich die Posten entsprechend quasi der Masse verteilt werden. So ist Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind innerhalb von diesem EAD sehr stark vertreten. Das heißt, es wird ein Instrument einerseits der EU-Bürokratie und andererseits der großen EU-Mitgliedstaaten. Und kleinere Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Zypern haben damit kaum mehr eine Möglichkeit, quasi an den verschiedenen außen- und militärpolitischen Aktivitäten der EU irgendwie überhaupt teilzunehmen. Was natürlich bedeutet, quasi so eine Art Herausbildung von einem militärischen Kerneuropa, wie es ja im Lissabon-Vertrag eh angelegt ist, durch diese ständige strukturierte Zusammenarbeit. Das heißt, politisch kann man zwar sagen, das ist irgendwie jetzt kohärenter und zusammengefasster, die EU-Außenpolitik. Für mich ist der Inhalt der zentrale Punkt, und der ist einfach so, dass diese Außenpolitik immer militärischer wird. Und quasi ein Moment, was das alles prägt, ist so dieser klassische Ansatz, für den die EU inzwischen steht, nämlich zivil-militärische Zusammenarbeit. Das heißt, quasi von Juristen, von humanitären Helfern bis hin zu Kampfsoldaten über Aufstandsbekämpfung, Polizei und so weiter. Diese gesamte Palette wird quasi in Zukunft von der Europäischen Union gestellt, und das Rückgrat und die Bürokratie, die dafür notwendig ist, ist dieser Europäische Auswärtige Dienst.
Ja, aber welche Motive stecken denn hinter dieser verdeckten Militarisierung? Warum ist denn die Europäische Union quasi auf dem Weg von der Zivil- zur Militärmacht?
Die Motive sind relativ klar. Es geht, das hat ja Horst Köhler in seiner Klarstellung zu seiner Aussage bezüglich dieser Handelswege sehr offen gesagt. Er bezog ja bezog sich ja dann darauf, dass er sagte, der Atalanta-Einsatz, also der EU-Einsatz vor Somalia, wäre zur Sicherung der Handelswege. Das steht auch konkret im Beschlussantrag des Bundestages, stand es so drin und wurde auch im Europäischen Parlament, als ich da damals also beschlossen wurde, im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung das diskutiert hatte, auch ganz offen gesagt. Das heißt, es geht um eine militärische Absicherung von Wirtschaftsinteressen, um Absicherung von Handelswegen. Und die Europäische Union hat insgesamt ein sehr spannendes Modell, in dem sie nämlich ihre Interessenspolitik immer so durchsetzt, dass sie quasi das gesamte Klavier spielt. Also sowohl Hilfsorganisationen als auch Verwaltungshelfer, als auch Polizei, Aufstandspolizei, Aufstandsbekämpfungspolizei bis hin quasi zu konkreten Kampfeinheiten wie den Battlegroups. Und dieser gesamte Fächer, der braucht natürlich quasi wo das quasi angeleitet wird, und das ist dieser Europäische Auswärtige Dienst. Das heißt, da ist quasi das Rückgrat des Ganzen.
Ja, dieser Europäische Auswärtige Dienst ist ja ein gigantischer Apparat, über 8000 Mitarbeiter, Sie haben das schon angesprochen. Wie groß ist denn da die Gefahr, dass sich diese Megabehörde verselbstständigt? Oder andersrum, wie steht es mit den demokratischen Kontrollmöglichkeiten? Wem ist der Auswärtige Dienst denn eigentlich rechenschaftspflichtig?
Das ist eine sehr gute Frage, weil de facto ist es so, dass die Catherine Ashton außer dem Budget dieses Dienstes alles selbst entscheiden darf. Das heißt, es ist weder das Europäische Parlament so, dass man konkret quasi sagen kann, da gibt es eine politische Kontrolle, noch sind es die einzelstaatlichen Parlamente wie der Deutsche Bundestag. Das heißt, es ist tatsächlich sowas wie, der Apparat schafft sich eine ziemliche Unabhängigkeit. Wenn man dann noch dazu weiß, dass jemand wie Catherine Ashton im Grunde genommen nicht eine sehr starke Figur ist, sondern es im Wesentlichen darauf ankommt, wer quasi die jeweiligen Direktorenposten dort besetzt, dann wird sehr deutlich, hier findet eine Verselbstständigung statt. Und das ist auch meine Erfahrung über 5 Jahre im Europäischen Parlament, dass der Apparat und die Verwaltung im Bereich der Europäischen Union sowohl beim EU-Rat als auch bei der Kommission als auch im Europäischen Parlament ungeheuer stark ist. Und jetzt geht er ran gerade los, wer jeweils die entsprechenden Posten innerhalb von diesem Europäischen Auswärtigen Dienst bekommt. Und da wird es natürlich spannend, quasi, wer sind diese Figuren und was für eine Politik betreiben die.
Herr Pflüger, zum Abschluss die Frage, braucht es überhaupt sowas wie einen europäischen diplomatischen Dienst, also quasi ein EU-Außenministerium? Und wenn ja, wie müsste das sinnvollerweise ausgestaltet sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja im Rahmen meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament eine Reihe von Auslandsreisen gemacht und habe vor Ort dann Gespräche geführt mit den entsprechenden Botschaftern. Interessant war, dass natürlich eine Koordinierung zwischen diesen Botschaftern stattfinden muss. Und ich auch zum Beispiel es für sinnvoll erachte, wenn es die Europäische Union als solches gibt, dass sie eine Außenvertretung hat. Allerdings eine ganz klassische diplomatische Außenvertretung wäre das einzig Richtige. Das heißt, quasi jemand, der klassische diplomatische Dienste durchführt, die nicht quasi die Entwicklungspolitik mit einbezieht und die vor allem nicht den gesamten Bereich der Militärpolitik mit einbezieht, weil damit wird was ganz anderes geschaffen. Und das Interessante ist auch, diese Riesendimensionierung wäre gar nicht notwendig. Ich habe bei meinen Auslandsreisen festgestellt, dass es eine ganze Reihe von Außenvertretungen der Europäischen Union ja schon heute gibt, die sicher in den einzelnen Bereichen etwas ausgebaut werden hätten können, aber nicht quasi zu einer solchen militärisch durchsetzten Riesenbehörde, die im Grunde genommen eine eigenständige Politik betreibt, um EU-Interessen quasi weltweit auch militärisch durchzusetzen.